Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herats, schön, dass ihr wieder dabei seid. Am 4. und 5. Mai begehen die Niederlande zwei bedeutende nationale Gedenktage, die eng mit Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg verbunden sind. Der 4. Mai steht als Dodenherdenking im Zeichen des Gedenkens an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, während am 5. Mai mit dem Befreiungstag die Befreiung von der deutschen Besatzung im Jahr 1945 gefeiert wird. Gemeinsam spiegeln diese Tage sowohl Trauer und Besinnung als auch Freude über Freiheit und Frieden wider und sind fest im kollektiven Gedächtnis des Landes verankert. Im nun folgenden Beitrag geht der Historiker Professor Dr. Friso Wielinga, ehemaliger Direktor des Zentrums für Niederländische Studien der Universität Münster, der Frage nach, wie in den Niederlanden seit 1945 während der jährlichen Feier zum Befreiungstag, dem 5. Mai, auf Deutschland geschaut wurde und wie sich die bilateralen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland bis 2025 entwickelt haben. Hören Sie nun einen Beitrag mit dem Titel »Die Befreiung vom 5. Mai 1945 und die niederländisch-deutschen Beziehungen seit Kriegsende«.
Wenn wir uns die historischen Filmaufnahmen vom Mai 1945 ansehen, sehen wir alliierte Truppen, feiernde Niederländer und es dominiert ein Glücksgefühl der Freiheit, die wir nie aufgeben wollen. Natürlich sind dabei im Hinterkopf der nationalsozialistische Terror aus den Jahren 1940-45, die Unterdrückung, das Unrecht und die Hunderttausenden von Toten aus der Besatzungszeit. Es ist dann auch nicht erstaunlich, dass der 5. Mai lange mit starken antideutschen Gefühlen verbunden war. Zudem war es ein Tag, an dem in den Niederlanden jahrzehntelang in den Begriffen Gut und Böse gedacht und der Mythos eines umfangreichen Widerstands gegen die Nazis gepflegt wurde. Wir Niederländer sahen uns als die Guten, die stets in großer Zahl Widerstand gegen die Deutschen geleistet hatten, die alle als die Bösen betrachtet wurden. Freiheitsliebe, moralische Kraft, Unbeugsamkeit und Mut wurden dabei als charakteristische Merkmale des niederländischen Volkscharakters in den Vordergrund gestellt. Dieses Denkmuster passte auch in das auf diese Weise vereinfachte positive Selbstbild der Niederlande als klein, aber oho, das auf den sogenannten 80-jährigen Krieg gegen Spanien von 1568 bis 1648 zurückgeht und sich laut dem Historiker Hans Blom auch in den darauf folgenden Jahrhunderten in der Auseinandersetzung mit anderen Großmächten wie England und Frankreich manifestiert hat. Auch in Kriegen gegen diese Länder hatten die Niederlande nach ihrem Selbstbild Entschlossenheit, Tapferkeit und Überlebenskraft gezeigt. Auch wenn das Bild von den guten Niederländern und den bösen Deutschen natürlich eine sehr starke Vereinfachung der Wirklichkeit war und es einfach nicht stimmt, es prägte jahrzehntelang die niederländische grenzüberschreitende Bildformung und bestimmte damit auch lange den Kontext der jährlichen Befreiungsfeier. Und darum geht's in diesem Podcast. Wie wurde am Befreiungstag nach Deutschland geblickt? Welche Entwicklung sehen wir in den niederländischen Deutschlandbildern von 1945 bis heute? Wo stehen wir heute im niederländisch-deutschen Verhältnis am Befreiungstag? Und gibt es noch wünschenswerte Veränderungen diesbezüglich? Wie sehr das Bild von den guten Niederländern und den bösen Deutschen die Bildformung prägte, zeigte sich beispielsweise deutlich im Jahr 1954, nachdem Deutsche seit Ende 1953 wieder ohne Visum in die Niederlande reisen durften. Zehntausende kamen ausgerechnet Ende April, Anfang Mai, also rund um die Gedenktage, aus die Tulpen blühten, auf Verkehrsschildern, an den Autobahnen und Zufahrtsstraßen zu den Tulpenfeldern, bei Hotels, aber auch unter den Scheibenwischern von Autos mit deutschen Kennzeichen, fanden viele Deutsche Flugblätter mit dem Text »Deutsche nicht erwünscht«, die, und das war natürlich auch beabsichtigt, sofort Erinnerungen an die Schilder »Juden nicht erwünscht« aus der Besatzungszeit weckten. Diese Aktion die im Übrigen in der niederländischen Presse überwiegend kritisch kommentiert wurde, führte in Deutschland zu äußerst dünnhäutigen Reaktionen. Die Düsseldorfer Zeitschrift Der Fortschritt schrieb, dass man in der Bundesrepublik nicht bereit sei, und ich zitiere, den Holländern gutes deutsches Geld aufzudrängen, wenn man dafür Unfreundlichkeit und Beleidigungen eintauscht. Es gibt andere Länder genug. Zitat Ende. Es folgten Aufrufe, kein niederländisches Gemüse mehr zu kaufen. Die niederländisch-deutsche Handelskammer in Berlin erhielt Drohungen. Und der Haager Wirtschaftsminister Jelle Zijlstra berichtete im Kabinett, dass deutsche Bestellungen für die niederländischen Konfektionsindustrie annulliert worden seien. Sein Kollege vom Außenministerium, Johan Willem Beyen, ließ verlauten, dass man, und ich zitiere, von deutscher Seite nicht allzu sehr vergessen darf, was sie vor 10 Jahren getan haben, Zitat Ende, und besprach die Angelegenheit auch mit Bundeskanzler Adenauer. Trotz aller Aufregung gibt es jedoch keinen Grund, die Aktion und ihre Folgen zu dramatisieren. Es erschienen in der deutschen Presse auch Artikel, die Verständnis für die niederländische Empfindlichkeit zeigten. Und die Aufrufe zum Boykott niederländischer Produkte erwiesen sich als nicht mehr als ein Sturm im Wasserglas. Der deutsche Botschafter in Den Haag, Hans Mühlenfeld, schrieb einige Monate später sogar an sein Ministerium in Bonn, und ich zitiere, dass die teilweise scharfe Auseinandersetzungen zwischen den Zeitungen beider Länder auf beiden Seiten wie ein reinigendes Gewitter gewirkt und die Atmosphäre eher verbessert als verschlechtert haben. Zitat Ende. Nicht, dass ein erfrischender Gewitterschauer das gegenseitige Unverständnis ungeschehen machen konnte, aber der Blick auf den jeweils anderen war hierdurch womöglich klarer geworden. Für die deutsche Seite war es ein Jahr später nicht zuletzt Botschafter Mühlenfeld zu verdanken, dass bei den Feiern zum 10. Jahrestag der Befreiung Zwischenfälle ausblieben. Auf seine Initiative hin wurde die deutsche Bevölkerung über Radio und Presse dazu aufgerufen, die Niederlande Anfang Mai zu meiden. Und auch Reisebüros wurden hierfür eingeschaltet. So riet das Bonner Verkehrsministerium Reiseorganisationen in einem vertraulichen Schreiben davon ab, zwischen dem 29. April und dem 12. Mai Tulpenfahrten in die Niederlande zu organisieren. Mehrere deutsche Zeitungen schlossen sich diesem Aufruf an. Und die Bild-Zeitung schrieb blumig, ich zitiere, 10 Jahre sind eben draußen nicht so schnell vergangen wie bei uns. Daran müssen wir immer denken. Und dagegen ist kein Kraut gewachsen, auch die Tulpe nicht. Zitat Ende. Dies führte dazu, dass es 1955 während der Gedenktage keine Zwischenfälle gab und Mühlenfeld zufrieden an das Auswärtige Amt berichtete, die Niederlande seien in diesen Tagen, wie er schrieb, von deutschen Touristen wie leergefegt gewesen. Zu großen Zusammenstößen rund um die Gedenktage ist es nach 1954 nicht mehr gekommen. Und im Jahr 1960 erhielten die Deutschen während der Maitage an der deutsch-niederländischen Grenze Verhaltensmaßregeln ausgehändigt, in denen ihnen geraten wurde, bei einer Anreise am 4. Mai das Reiseziel nicht später als 17.30 Uhr zu erreichen und nicht an Gedenkfeiern oder sonstigen Festivitäten teilzunehmen. Das schloss Empfindlichkeiten in jenem Jahr und danach allerdings nicht aus. Bei der Feier des Befreiungstages in Groningen war die Verteilung niederländischer Fähnchen an Kinder geplant, die diese dann feierlich schwenken sollten. Die Fähnchen stammten aus einer deutschen Fabrik und es stellte sich nach dem Öffnen der Kartons heraus, dass auf jeder Fahne Made in Germany stand. Diese Fahnen sollten nach Ansicht der Organisatoren nicht geschwenkt werden. Und so mussten die Kinder ohne Fähnchen feiern. Ähnliche Zwischenfälle rund um deutsche Symbole ereignete sich während der Mai-Feiertage in jenen Jahren häufiger. Diese Empfindlichkeiten bedeuteten jedoch nicht, dass die niederländische Haltung gegenüber Deutschland in dieser Periode mit dem Begriff antideutsch korrekt beschrieben ist. So gab es bereits in den ersten Nachkriegsjahren aus Kirchen und politischen Parteien viele Initiativen zur Knüpfung von Kontakten zum anderen und besseren Deutschland. Aktivitäten, die in der 1947-48 gegründeten Koordinationskommission für kulturelle Beziehungen zu Deutschland gebündelt wurden. Zudem gab es regionale Unterschiede. So verbesserten sich die Beziehungen beispielsweise im Grenzgebiet schneller. 1951 lud ein Fußballverein aus Enschede eine Mannschaft aus dem direkt an der anderen Seite der Grenze liegenden Ochtrup ein, um wieder sportliche Beziehungen zu knüpfen. Das Spiel stand vor dem Anstoß, als ein Vertreter des Vorstands des Königlich-Niederländischen Fußballverbandes aus dem Westen des Landes das Spielfeld betrat und kundtat, dass es noch keine Genehmigung für niederländisch-deutsche Fußballwettkämpfe gäbe. Das Spiel wurde dann auch beendet, bevor es begonnen hatte. Auch die niederländische Politik gegenüber Deutschland, die, abgesehen von der Kommunistischen Partei der Niederlande, im Parlament und in den Medien weitreichende Unterstützung fand, deutet auf mehr Annäherung und positive Aspekte, als man vielleicht erwarten würde. Dabei standen rationale niederländische Interessen und nicht emotionale antideutsche Gefühle im Vordergrund. Denn es war völlig offenkundig, dass die wirtschaftliche Erholung der Niederlande nach 1945 ohne einen deutschen Wiederaufbau nicht möglich sein würde. Und dies bedeutete, dass die Niederlande zwar einerseits eine deutsche Wiedergutmachung wünschten, dies aber nicht auf Kosten des Wiederaufbaus der deutschen Wirtschaft gehen durfte. Das hieß, nicht die Bestrafung Deutschlands stand ganz oben auf der Tagesordnung, sondern die Zusammenarbeit. Auf militärischem Gebiet herrschte die gleiche Haltung. Die Niederlande gehörten zu den ersten Befürwortern einer deutschen Wiederbewaffnung. Auch hier stand die rationale Argumentation an erster Stelle. Ende der 40er Jahre verlief die westliche Verteidigungslinie gegenüber der Sowjetunion entlang des Rheins und der Eisel quer durch die Niederlande. Die Niederlande hatten also ein vitales Sicherheitsinteresse, diese Linie so weit wie möglich nach Osten zu verschieben. So hatte die niederländische Haltung in Bezug auf Deutschland zwei miteinander korrelierende Seiten. Einerseits schaute man nüchtern, rational und interessenorientiert in die Zukunft, und andererseits war der Blick über die Grenze aufgrund der jüngsten Vergangenheit emotional, misstrauisch und mit negativen Gefühlen verbunden. Das bedeutete auch, dass man in den Niederlanden von den Deutschen Reue für das in den Jahren 1940-45 Geschehene erwartete. Und dies bestimmte auch die niederländische Perspektive in den Verhandlungen über aus dem Krieg verbleibende Fragen, wie den Grenzverlauf zwischen den Niederlanden und Deutschland, die Wiedergutmachung, die Rückgabe geraubter Güter und so weiter, die 1957 aufgenommen wurden und schließlich in der sogenannten Generalbereinigung des Jahres 1960 ihr Ende fanden. In der niederländischen Politik und in den Medien war man sehr unzufrieden mit dem Ergebnis. Man fand nicht nur, dass die Bundesrepublik viel zu wenig Zahlungsbereitschaft zeigte, letztlich war ein Betrag von 280 Millionen D-Mark vereinbart worden, den die Niederlande erhalten sollten. Schwerer wog jedoch noch die Tatsache, dass die deutsche Haltung während der Verhandlungen in den Augen der Niederlande nur unzureichend durch Schuldbewusstsein und durch die Bereitschaft, diese Schuld zu begleichen, gekennzeichnet gewesen war. Deshalb wollte eine Mehrheit im Parlament den Vertrag eigentlich ablehnen. Aber jeder wusste, mehr ist nicht drin, also stimmen wir widerwillig zu. So blieb die Frage nach dem Begleichen der moralischen Schuld auch nach der Ratifizierung des Vertrages im Jahr 1963 auf der Tagesordnung. Nicht zuletzt, weil die Kriegserinnerungen in den 60er Jahren stärker in den Vordergrund traten, als in den 50er Jahren der Fall gewesen war. Ein wichtiger Augenblick für die Verbesserung der Beziehungen zeichnete sich 1969 ab. In jedem Jahr wurde der Sozialdemokrat Gustav Heinemann deutscher Bundespräsident. Und er tat die Absicht kund, die Niederlande 1970 besuchen zu wollen, um so nach der Generalbereinigung der frühen 60er Jahre in den bilateralen Beziehungen einen neuen Schritt vorwärts zu tun. Eine moralische Geste konnte endlich erwartet werden. So waren auch die niederländischen Reaktionen hinsichtlich des beabsichtigten Besuchs positiv. Die Regierung wollte jedoch nicht, dass der Bundesrepublik im Jahr 1970 kommen würde, weil, wie der Außenminister Luns es formulierte, es dann 25 Jahre her ist, dass die Niederlande vom deutschen Joch befreit wurden. Zitat Ende. So fand der Staatsbesuch Ende November 1969 statt. Während seines Besuches legte Heinemann einen Kranz in der Gedenkstätte Hollandse Schouwburg nieder, dem Ort in Amsterdam, an dem sich während der Besatzung Tausende von Juden aufhielten, bevor sie in das Lager Westerbork in Drenthe und von dort aus in die Vernichtungslager Auschwitz und Sobibor transportiert wurden. Das war genau die Geste, die die Niederlande seit 1945 vermisst hatten und die auch zum Teil die Kritik an der erwähnten Generalbereinigung der frühen 60er Jahre erklärt. So trug diese Geste dann auch in einem bedeutsamen Maß zur Verbesserung der niederländischen Bildformung in Bezug auf Deutschland bei. Obwohl bei Heinemanns Besuch also keine Friktion rund um den 25. Jahrestag der Befreiung entstanden, kam es 1970 doch wieder zu lokalen Protesten. In Den Haag sollte in großem Stil in einem Zelt gefeiert werden, das, wie sich herausstellte, vom deutschen Waffenfabrikanten Krupp gefertigt worden war. Ähnlich wie bei der Aufregung im Jahr 1960 in Groningen über die in Deutschland hergestellte Fähnchen, wollte man auch in Den Haag kein Fest in einem deutschen Zelt feiern. Auch nach 1970 zeigte sich noch wiederholt Empfindlichkeit im Hinblick auf Kontakte zu Deutschland rund um den 4. und 5. Mai. Im Jahr 1978 war für den 5. Mai die Eröffnung einer Austauschausstellung Rotterdam-Hamburg geplant, aber aus den Reihen des ehemaligen Widerstands der Jahre 1940-45 wurde Protest bezüglich der deutschen Präsenz am 5. Mai laut, weshalb die Eröffnung der Ausstellung verschoben wurde. Die Organisatoren wollten den ehemaligen Widerstand nicht brüskieren, traten jedoch kund, und ich zitiere, dass westdeutsche Künstler, von denen die Mehrzahl zu jung ist, um am Zweiten Weltkrieg teilgenommen zu haben, im Jahr 1978 in den Niederlanden und am 5. Mai das gleiche Recht auf eine festliche Präsentation haben wie jeder andere. Zitat Ende. Diese Mitteilung verdeutlicht, dass doch Verschiebungen stattfanden. Für die Betrachtung der Feiern zum 5. Mai und der niederländisch-deutschen Beziehungen führte das Jahr 1985 zu einer in Teilen neuen Perspektive. Anlässlich des 40 Jahre zurückliegenden Endes des Zweiten Weltkrieges hielt der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Bundestag eine Gedenkansprache. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Nachkriegszeit bezeichnete ein deutsches Staatsoberhaupt den 8. Mai 1945, den Tag der deutschen Kapitulation, auch für Deutschland als Tag der Befreiung. Diese Rede wurde in den Niederlanden sehr positiv kommentiert. Und auf Initiative von Prinz Klaus, dem deutschstämmigen Ehemann von Königin Beatrix, und versehen mit einem persönlichen Vorwort von ihm in einer niederländischsprachigen Broschüre veröffentlicht. War es 1970 noch undenkbar gewesen, dass Bundespräsident Heinemann, der die Niederlande im Laufe des gesamten Jubiläumsjahres besuchte, stattete von Weizsäcker 15 Jahre später, einige Wochen nach seiner historischen Rede, den Niederlanden im Gedenk- und Befreiungsmonat Mai einen Besuch ab und legte am Denkmal auf dem Damm in Amsterdam einen Kranz nieder. Es wurde in den niederländischen Medien deutlich, dass das Bedürfnis nach deutschen Schuldbekenntnissen immer noch groß war. Und auch wenn die Besatzungszeit in den bilateralen Beziehungen sicherlich nicht mehr im Mittelpunkt stand, war doch klar, dass der Schatten der Vergangenheit noch nicht wegzudenken war. Das merkte von Weizsäcker auch persönlich, als er während seines Besuches mit niederländischen Schülern und Schülerinnen einer weiterführenden Schule sprach, die ihn vor allem mit Fragen über den Nationalsozialismus, Treffen von ehemaligen SS-Mitgliedern, Antisemitismus in der Bundesrepublik und Ähnlichem konfrontierten. Erschrocken über diese Deutschlandbilder plädierte von Weizsäcker für einen verstärkten deutsch-niederländischen Jugendaustausch. Ein Plädoyer, das erst nach 1993 Taten nach sich zog, nachdem in jedem Jahr die sogenannte Klingendal-Studie gezeigt hatte, dass es unter den niederländischen Jugendlichen zahlreiche negative Deutschlandbilder gab, die eng mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängen. Obwohl 1985 also nicht als Zäsur in der Diskussion über den Platz Deutschlands und der Deutschen am 5. Mai betrachtet werden kann, änderte sich in dieser Periode doch die Feier des Befreiungstages. Viel mehr als vorher wurde nach einem Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Gegenwart gesucht. So gab es zunehmend das Bedürfnis, um aus der Vergangenheit Lehren zu ziehen und dabei die aktuelle Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat zu stärken. Damit kam die Betonung stärker auf der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Relevanz der Freiheitsfeiern, wobei sich zugleich immer mehr die Frage stellte, wie diese für die Jugend, die die Besatzungsjahre ja lediglich aus Erzählungen kannte, attraktiv gemacht werden könnten. Die Tendenz, Lehren aus der Vergangenheit mehr zu betonen, bot im Prinzip auch Möglichkeiten, am 5. Mai offener für einen Kontakt zu Deutschland zu sein. Dies war allerdings in den frühen 90er Jahren weniger naheliegend, weil es sich in jenen Jahren um eine schwierige Phase in den bilateralen Beziehungen handelte. Es ist im Rahmen dieses Podcasts zu viel, darauf ausführlich einzugehen. Zur kurzen Erläuterung kann jedoch auf die Tatsache hingewiesen werden, dass Bundeskanzler Kohl gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Mitterrand verhinderte, dass der niederländische Ministerpräsident Ruud Lubbers, er war Ministerpräsident von 1982 bis 1994, Vorsitzender der Europäischen Kommission wurde, was in den kleinen Niederlanden zu großer Verärgerung über die großen europäischen Partner Deutschland und Frankreich führte. Hinzu kam, dass das deutsche Unternehmen DASA den niederländischen Flugzeugbauer Fokker, auf den die Niederlander so stolz waren, aufkaufte. So kam nach der deutschen Wiedervereinigung des Jahres 1990 in den Niederlanden die Angst auf, dass Deutschland den europäischen Entwicklungen sowohl auf politischem als auch auf ökonomischem Gebiet zu sehr seinen Stempel aufdrücken könnte. Auch die Ergebnisse der bereits genannten Klingendahl-Studie aus dem Jahre 1993 passten in das Bild einer schwieriger gewordenen Beziehung. Eine weitere Ursache für das in dieser Periode in weiten Kreisen negativer gewordene Deutschlandbild war die rechtsextremistische Gewalt gegen Ausländer an verschiedenen Orten der Bundesrepublik. Eine der Reaktionen in den Niederlanden war die »Ich bin wütend« Postkartenaktion, bei der 1,2 Millionen Postkarten mit diesem Text im Bundeskanzleramt in Bonn abgegeben wurden. Eine Aktion, die voll und ganz in das inzwischen ansonsten doch abgeschwächte Bild der guten Niederländer und der bösen Deutschen passte. Nachdem die Deutschen 1990 noch über die Medien dazu aufgerufen worden waren, am Samstag, den 5. Mai, nicht zum Einkaufen nach Enschede zu kommen, weil Veteranen aus Kanada, Großbritannien und den Vereinigten Staaten an diesem Tag auf altem Kriegsmaterial durch die Stadt ziehen würden und mit vielen Flaggenkundgebungen empfangen werden sollten, wehte der Wind einige Jahre später aus der anderen Richtung. Den Anlass dazu lieferte der niederländische Botschafter in Bonn, Peter van Walsum, der im Dezember 1993 mit Blick auf das niederländische Verhalten während der Besatzungsjahre zu mehr Selbstkritik in den Niederlanden aufrief. Unter Hinweis auf die Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im Jahr 1985 betonte er überdies, dass auch Deutschland 1945 vom Nationalsozialismus befreit worden sei und plädierte dafür, dieses Umstands gemeinsam am 8. Mai, dem Tag der deutschen Kapitulation, zu gedenken. Dieses Plädoyer wiederholte van Walsum im März 1994 und ab diesem Augenblick wurde in den Niederlanden intensiv über ein eventuelles gemeinsames Gedenken und Feiern am 4. und 5. Mai debattiert. Wobei übrigens übersehen wurde, dass van Walsum den 8. Mai vorgeschlagen hatten, aber das war nicht so wichtig. Im September 1994 machte das kurz zuvor angetretene Kabinett unter Führung vom Ministerpräsidenten Wim Kok mit dem von ihm gemachten Vorschlag, zur Feier am 5. Mai 1995 auch Deutsche einzuladen, einen Schritt nach vorn. Seine Vorstellung war, weniger in die Vergangenheit zu schauen und sie stärker auf das Heute und die Zukunft auszurichten. Mit anderen Worten, nicht die Befreiung vom nationalsozialistischen Deutschland sollte im Mittelpunkt stehen, sondern die Aufmerksamkeit sollte eher dem aktuellen und zukünftigen gemeinsamen niederländischen, deutschen und europäischen Interesse an der gemeinsamen Freiheit und den demokratischen Werten gelten. Allerdings unterschied Kok klar zwischen einem gemeinsamen Gedenken am 4. Mai und dem gemeinsamen Feiern am 5. Mai. Er war eindeutig kein Befürworter eines gemeinsamen Gedenkens. Das sei zu heikel und darum sollten die Niederländer beim Totengedenken unter sich bleiben. Das Kabinett agierte jedoch vorsichtig und wollte keine Entscheidungen treffen, die nicht von einer breiten Bevölkerung getragen wurden. Nachdem sich gezeigt hatte, dass die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung eher in die Richtung von rein nationalen Gedenk- und Feiertagen ging, machte das Kabinett einen Rückzieher. Und es fand auf Landesebene keine gemeinsame niederländisch-deutsche Feier statt. Statt eines positiven Impulses für die niederländisch-deutschen Beziehungen schien demnach das Gegenteil der Fall zu sein. Das Resultat der Diskussion bestätigte ja den Schatten der Besatzungszeit, der auf den bilateralen Beziehungen lag. Und auch der Bundesrepublik war natürlich aufgefallen, dass die Niederlande am Befreiungstag keine deutschen Gäste haben wollten. Dennoch kann man von einer Veränderung im positiven Sinne sprechen. So fand am 8. Mai 1995 in Anwesenheit von Königin Beatrix, Prinz Klaus, Ministerpräsident Kok und anderen Ministern im Rittersaal in Den Haag unter dem Titel 50 Jahre Freiheit, Ideal und Identität ein nationales Symposium statt. Ein niederländisch-deutsches Zusammentreffen war es nicht geworden, aber unter den internationalen Rednern waren auch einige Deutsche. Und das Ziel des Symposiums war genau das, was die Befürworter einer gemeinsamen niederländisch-deutschen Feier am 5. Mai beabsichtigt hatten, nämlich die Suche nach einer neuen, stärker auf die Zukunft ausgerichteten Feier der Befreiung, nicht national, sondern mit Blick über die Grenzen und mit dem Schwerpunkt auf den gemeinsamen Freiheitsempfinden und den demokratischen Werten in Europa. Darüber hinaus fanden 1995 und in den Jahren danach auf lokaler Ebene, besonders in der Grenzregion, am 4. und 5. Mai tatsächlich gemeinsame Gedenk- bzw. Befreiungsfeiern statt. In ihrer Studie über die Gedenkfeiern in den Niederlanden nennt Maud van der Reit für die Jahre 1995 bis 2010 33 Orte, an denen gemeinsame Gedenkveranstaltungen stattfanden, wobei besonders Nimwegen und Venray ins Auge springen. Als im Jahr 1997 der Slogan »Freiheit teilt man mit den Nachbarn« das nationale Thema für die Feier am 5. Mai in jenem Jahr geworden war, nutzten mehrere Gemeinden dies, um Deutsche einzuladen. Trotz des Rückziehers seitens des Kabinetts im Jahr 1994 wurde diese Entwicklung von der Regierung unterstützt. So plädierte Außenminister Hans van Mierlo Anfang April 1995 für eine Intensivierung der niederländisch-deutschen Zusammenarbeit und sagte, dass es gut sei, wenn nun nach 50 Jahren, und ich zitiere, der Akzent beim Gedenken stärker auf die gemeinsame Befreiung von dem gemeinsam ertragenen Übel, Zitat Ende, gelegt werde. Im gleichen Monat sprach sich auch Ministerpräsident Kok erneut für eine Ausweitung des Befreiungstages aus. Und ich zitiere, um hierüber gemeinsam mit Deutschen nachzudenken. Zitat Ende. So fand Mitte der 90er Jahre kein Bruch statt, aber es gab wohl eine Verschiebung im Umgang mit dem Gedenken und Feiern. Plädoyers für mehr Offenheit gegenüber Deutschland in diesem Zusammenhang fanden nicht zuletzt Rückhalt durch eine Veränderung im niederländischen Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg. Eine Entwicklung, zu der auch Königin Beatrix einen Beitrag leistete. In ihrer Weihnachtsansprache des Jahres 1994 hatte sie beispielsweise nicht nur auf den deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus hingewiesen, sondern auch für einen ehrlichen Rückblick auf das Verhalten der Niederländer in den Jahren 1940-45 plädiert. Und ich zitiere, der Widerstand war nicht allgemein. Die meisten entschieden sich ja dafür, so normal wie möglich weiterzuleben, in der Hoffnung, selbst zu überleben. Sie schauten da manchmal in eine andere Richtung, wenn am helllichten Tag düstere Dinge geschahen. Später trugen sie die verborgene Scham mit sich herum. Zitat Ende. Während der Feier des 50. Jahrestages der Befreiung am 5. Mai 1995 hielt sie den Niederländern im Rittersaal in Den Haag vor, dass viele in Deutschland seit 1945 der eigenen Geschichte, wie sie es sagte, ohne mildernde Worte ins Gesicht geblickt haben. So versuchte die Königin, das alte und schlichte Bild über die Jahre 1940-45 von den guten Niederländern und den bösen Deutschen in doppelter Weise weiter zu durchbrechen, nämlich sowohl mit einem kritischeren Blick auf das eigene Land als auch mit einem positiveren Blick über die Grenze. Bedeutsam war zudem, und die Königin hatte auch darauf hingewiesen, dass auch in Deutschland inzwischen mit viel mehr Selbstkritik auf die eigene Vergangenheit zurückgeblickt wurde, als in den ersten Nachkriegsjahrzehnten. Diese selbstkritische deutsche Vergangenheitsbewältigung wurde auch in den Niederlanden registriert und trug zu einem nuancierteren Blick über die Ostgrenze bei. Zusammen mit der sich wandelnden eigenen Erinnerungskultur entstand so in den Niederlanden die Basis für einen neuen Umgang mit dem Gedenken am 4. und dem Feiern am 5. Mai. So leiteten die Diskussionen der Jahre 1994-95 tatsächlich eine allmähliche Veränderung ein. Das war auch im Nationalen Komitee zum 4. und 5. Mai, das die jährliche Gedenk- und Freiheitsfeier organisiert, spürbar. Noch im Jahr 1995 veröffentlichte das Komitee ein neues Konzept, in dem beispielsweise darauf hingewiesen wurde, dass die, und ich zitiere, Besinnung auf unsere Freiheit nicht an den Landesgrenzen aufhört. Freiheit ist eine internationale Aufgabe und erfordert eine tiefere gedankliche Durchdringung als lediglich den nationalen Kontext. Zitat Ende. Genau das machte 1998 der niederländische Verteidigungsminister Joris Voorhoeven. Er lud seinen deutschen Kollegen für den 5. Mai zur Eröffnung des Befreiungsfests ein. Leider war der deutsche Minister verhindert, aber sein Staatssekretär vertrat ihn. Es war kein formelles Treffen auf Regierungsebene. Voorhoeven betrachtete es jedoch als einen, wie er es formulierte, ersten vorsichtigen Schritt in Richtung auf eine gemeinsame Feier des 5. Mai. Weiter sagte er, und seine Botschaft hat auch im Jahr 2026 nichts an Aktualität verloren, und ich zitiere weiter, wir betrachten den 5. Mai in den letzten Jahren zunehmend als einen Tag der Freiheit. Es erschien mir daher richtig, unsere Nachbarn hier einzubeziehen. Es ist gut, dass dies nun möglich ist, und es ist gut, auf diese Weise zu betonen, dass wir an gemeinsamen Zielen arbeiten, wie dem internationalen Frieden und der Stärkung der EU. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Befreiung im Jahr 1945 natürlich bei der Feier des 5. Mai der Ausgangspunkt bleibt, dass aber seit den 80er Jahren und verstärkt seit 1994-95 in vielfältiger Weise auf die Wichtigkeit einer Aktualisierung hingewiesen wird und dass die heutige Bedeutung von Begriffen wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat auch im europäischen Kontext eine zentrale Rolle erhielten. 2012 kam es in Bezug auf die seit 1994-95 veränderte Haltung gegenüber Deutschland im Zusammenhang mit dem 5. Mai zu einer tatsächlichen Zäsur. In jenem Jahr hielt nämlich der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck am Befreiungstag in Breda die nationale Freiheitsansprache. Eine jährlich sehr wichtige Veranstaltung am 5. Mai, die auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Joachim Gauck, als ehemaliger Ostdeutscher und Pastor in der DDR, hatte seine eigenen Erfahrungen mit dem Leben in Unfreiheit und war daher ein sehr passender Redner für die Freiheitsansprache. So hielt er dann auch einen beeindruckenden Vortrag und schloss mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für einen gemeinsamen niederländischen, deutschen und europäischen Einsatz für Freiheit und Frieden. Es fiel allerdings auf, dass ein Großteil seines Vortrags von deutscher Schuld handelte, von dem von den Nationalsozialisten begangenen Unrecht und von den vielen Opfern dieses Regimes. So war es zum Teil eher eine Rede zum 4. als zum 5. Mai und dies wurde auffälligerweise in den niederländischen Medien nicht unkritisch gesehen. Gewiss, Gauck wurde für seine Worte über die Freiheit gelobt, aber für die Niederlande waren Schuldbekenntnisse inzwischen viel weniger wichtig geworden und die Niederlande waren inzwischen in dieser Hinsicht auch viel weiter, als man in Deutschland dachte. Auf diesem Gebiet hatte sich also seit Mitte der 90er Jahre viel verändert. Am Abend des 5. Mai 2012 nahm Gauck zusammen mit Königin Beatrix auf der Amstel in Amsterdam am inzwischen traditionellen Konzert zum Abschluss der Feiern am 5. Mai teil. Zusammen zu feiern, so wurde es eindeutig sichtbar, war möglich geworden und das Tabu war vom Tisch. Zur Erklärung dieser grundsätzlichen Wandlung habe ich bereits auf die Veränderungen in der niederländischen Erinnerungskultur und das Durchbrechen der vereinfachten Gut-Böse-Perspektive hingewiesen. Die wachsende niederländische Selbstkritik hing auch mit dem Aufkommen des Populismus und der Ermordung Pim Fortuyns im Jahre 2002 und der Ermordung Theo van Goghs 2004 zusammen. Das doch schon geschrumpfte niederländische Überlegenheitsgefühl verschwand, wobei zudem die starke Erweiterung der EU, der sogenannte Big Bang des Jahres 2004, mit 10 neuen Mitgliedstaaten, die Niederlande viel näher an Deutschland hatte heranrücken lassen. Es war die Erkenntnis gewachsen, dass die Niederlande und Deutschland viele Übereinstimmungen aufzuweisen hatten, viel mehr zumindest, als mit den 10 neuen Mitgliedern. Nimmt man die in den Niederlanden populäre Bundeskanzlerin Angela Merkel hinzu, dann sind dies alles Faktoren, die das doch schon stark verringerte Bedürfnis nach deutschen Schuldbekenntnissen noch einmal deutlich hatten abnehmen lassen. Am 5. Mai 2020, 75 Jahre nach dem Ende des Krieges, sollte mit Angela Merkel erneut ein hochrangiger deutscher Gast die nationale Freiheitsrede halten, dieses Mal in Den Haag. Das Treffen musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Und so wurde Merkels Ansprache auf das Jahr 2021 verschoben. Erneut machte Corona eine niederländisch-deutsche Feier unmöglich. Und um die Festivität doch nicht ganz ausfallen zu lassen, hielt Merkel die Rede in digitaler Form. Es fehlte natürlich die Festlichkeit von 2012. Auch war Merkels Rede deutlich kürzer als die von Gauck und, zu ihrer Person passend, nüchterner. Aber der Tenor bei dem der Gauckschen Ansprache vergleichbar. Sie sprach ihre Dankbarkeit für die Einladung aus, für die deutsch-niederländische Freundschaft sowie für die Zusammenarbeit in Europa nach dem Krieg. Natürlich thematisierte sie ebenfalls die Vergangenheit, tat dies aber viel weniger ausführlich als Gauck. So sagte sie, und ich zitiere, »Die begangenen Verbrechen werden nicht verjähren. Es ist die ewige Verantwortung Deutschlands, die Erinnerung am Leben zu halten.« Zitat Ende. Ein Satz, der die Bedeutung der Erinnerungskultur in Deutschland noch einmal unterstreicht. Vor diesem Hintergrund sagte sie, dass es sehr wichtig sei, und ich zitiere sie nochmal, für die heutigen und zukünftigen Generationen unserer beiden Länder und für ein Europa des Friedens und der Freiheit die richtigen Lehren aus dieser Vergangenheit zu ziehen. Zitat Ende. Eine Zäsur im niederländisch-deutschen Verhältnis am 5. Mai war Merkels Ansprache nicht. Diese hatte ja bereits 2012 stattgefunden. Eher war sie eine Bestätigung dafür, dass eine gemeinsame Freiheitsbotschaft am 5. Mai inzwischen gut möglich war. Eine symbolische Handlung fand am 5. Mai 2023 in Zwolle statt, dem Ort, in dem in jenem Jahr der Befreiungstag in Anwesenheit des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte und des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst offiziell eröffnet wurde. Mark Rutte entzündete für die Niederlande das Befreiungsfeuer. Und das Symbolische war, dass der königliche Kommissar der Provinz Overijssel, Andries Heidema, an diesem seinerseits ein Feuer entzündete, das Ministerpräsident Wüst überreicht wurde. Dieses Feuer wurde anschließend von Läufern nach Münster gebracht, wo es am 15. Mai eintraf, dem Tag der Feier des 375. Jahrestages des Westfälischen Friedens, für die Niederlande der Frieden von Münster, dem Ende des 80-jährigen Spanisch-Niederländischen Kriegs. Dieser Krieg hatte natürlich nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, aber ein niederländisches Friedensfeuer, das am 5. Mai in Zwolle entzündet worden war, hatte die niederländisch-deutsche Grenze überquert und war damit auch symbolisch für den Stand der bilateralen Beziehung. Die grundlegende Änderung dieser Beziehung brachte auch Ministerpräsident Wüst in seiner Ansprache zum Ausdruck. Und ich zitiere, dass wir den Befreiungstag gemeinsam feiern, ist ein großes Geschenk und ein starkes Symbol der engen Verbundenheit zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden. Noch vor wenigen Jahren wäre die Teilnahme eines deutschen Ministerpräsidenten an diesen Feierlichkeiten sicher undenkbar gewesen. Wir sind heute starke Partner, enge Freunde und vertraute Nachbarn. Zitat Ende. Abgesehen von den festlichen Veranstaltungen seit 2012 mit hochrangigen Amtsträgern und der Fortsetzung regionaler niederländisch-deutscher Aktivitäten rund um den 5. Mai kam es im August 2015 zu einem inspirierenden Treffen, das eine Vorbildfunktion für mögliche zukünftige niederländisch-deutsche Veranstaltungen in diesem Kontext haben kann. In Anwesenheit von König Willem-Alexander fand im Stadttheater Münster eine Diskussion zwischen Schülern und Schülerinnen niederländischer und deutscher weiterführender Schulen statt, die vom Nationalen Komitee 4. und 5. Mai und dem Zentrum für Niederlandestudien der Universität Münster organisiert worden war. Auf das Ende des Zweiten Weltkriegs, vor 70 Jahren zurückblickend, diskutierten sie miteinander über die Fragen, was bedeutet Freiheit für euch? Das Ergebnis war, dass die Jugendlichen von beiden Seiten der Grenze auf diese Frage die gleichen Antworten gaben. Und das ist die Kernbotschaft des 5. Mai, dass wir uns nämlich an diesem Tag in den Niederlanden und grenzüberschreitend, natürlich nicht nur mit Deutschland, sondern auch mit anderen europäischen Ländern, auf unsere gemeinsame Freiheit besinnen, auf unsere gemeinsamen Werte in unserem auf Freiheit und Demokratie basierten Europa. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass die Niederlande in Zukunft am 5. Mai immer grenzüberschreitende Aktivitäten organisieren sollten. Worum es geht, ist, dass die Niederländer an diesem Tag nicht national nach innen blicken, sondern sich stärker bewusst sein sollten, dass die niederländische Freiheit eine europäische Freiheit ist. Dass diese gemeinsamen europäischen Ideale und Interessen auch gemeinsam vertieft, ausgebaut und verteidigt werden müssten, ist sicherlich keine neue Botschaft. Aber in der heutigen weltpolitischen Situation dramatischer sichtbar geworden, als es lange Zeit der Fall gewesen ist. Es schien ja viele Jahre so zu sein, dass Freiheit und Sicherheit selbstverständlich bleiben würden. Aber seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 ist das Vergangenheit. Der Krieg ist zurück in Europa. Und daraus müssen auch für den 5. Mai grenzüberschreitende Schlüsse gezogen werden. Das betrifft natürlich nicht nur Deutschland, sondern auch andere europäische Länder. Aber Deutschland ist in diesem Kontext natürlich ein sehr wichtiger Partner. Und was die internationale Sicherheit betrifft, die Lage auf diesem Gebiet ist natürlich seit dem Anfang der zweiten Amtszeit von Donald Trump und dem Angriff auf Iran noch unsicherer geworden. Die NATO ist kein sicheres Bündnis mehr und Europa muss eng zusammenarbeitend viel mehr für seine gemeinsame Sicherheit tun. Hinzu kommt, dass seit dem Terrorangriff der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 die Zahl der antisemitischen Zwischenfälle sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland stark angestiegen ist. Diese finden vor allem in Schulen und im Internet, aber auch auf der Straße statt. Wenn aber am 5. Mai die Freiheit gefeiert und nicht die Frage gestellt wird, was gegen den zugenommenen Antisemitismus getan werden kann und muss, dann stimmt etwas grundsätzlich nicht mit den Lehren, die aus der Vergangenheit gezogen werden. Und also auch mit den Feiern der heutigen Freiheit. Und wie auf vielen Gebieten, ist auch hier sinnvoll, jeweils über die Grenze zu schauen, uns die Frage zu stellen, wie bekämpft ihr den zugenommenen Antisemitismus? Was können wir voneinander lernen? Dieser notwendige Kampf gegen den Antisemitismus bedeutet natürlich nicht, dass man die heutige Politik der israelischen Regierung in Gaza, Libanon und Westjordanland nicht kritisieren darf. Aber derartige Kritik darf keinen einzigen antisemitischen Unterton haben, geschweige denn Antisemitismus verbreiten. Und abschließend allgemeiner formuliert, beim Nachdenken über Freiheit gibt es natürlich auch vergleichbare innenpolitische Entwicklungen, denen man Aufmerksamkeit schenken muss. In vielen europäischen Ländern, Deutschland und die Niederlande nicht ausgenommen, stehen die demokratische, politische Kultur und der Rechtsstaat unter Druck. Zunehmender Rechtsextremismus und eine gesunkene gesellschaftliche Toleranz werden immer besorgniserregender. Und auch das ist etwas, das am 5. Mai thematisiert werden muss, nämlich, dass Demokratie, Rechtsstaat und Toleranz ebenso wenig wie internationale Sicherheit selbstverständlich sind. Zusammenfassend, grenzüberschreitendes Reden, Nachdenken und Handeln bezüglich Freiheit, Demokratie, Toleranz, Sicherheit und Rechtsstaat sind nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig. Für Gemeinden, Schulen, gesellschaftliche Organisationen, politische Parteien, Städte und Provinzen eröffnen sich hier viele Möglichkeiten für bilaterale Aktivitäten. Gewiss, solche Aktivitäten sind nicht neu, wie die bereits erwähnte Diskussion zwischen niederländischen und deutschen Schülerinnen und Schülerinnen über Freiheit im Jahr 2015 zeigt. Es geht jedoch darum, diese Möglichkeiten weiter auszubauen und intensiver zu erleben, wie eng die Niederlande und Deutschland miteinander verbunden sind. Auch das ist eine Botschaft des 5. Mai. Bei gemeinsamen Freiheitsfeiern geht es natürlich schon lange nicht mehr um schuldbewusste Gesten von deutscher Seite oder darum, dass die Niederlande Deutschland die Hand reichen. Diese Periode ist inzwischen wirklich Geschichte geworden. Und es geht nun vielmehr darum, sich in die Augen zu blicken und festzustellen, hier stehen wir auf einer gemeinsamen Basis, hier ziehen wir die gleichen Lehren aus der Geschichte und hier machen wir unsere Freiheit durch Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis nur noch stärker.
Sie hörten die Befreiung vom 5. Mai 1945 und die niederländisch-deutschen Beziehungen seit Kriegsende. Es sprach der Historiker Professor Dr. Friso Wielinka. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.